SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Katja Jansen. Schön, dass Sie dabei sind. Heiß und sonnig. Wir sind angekommen im Sommer 2025 und viele suchen gerade nach Abkühlung. Schön, wenn man dann einen eigenen Pool oder Aufstellpool im Garten hat oder jemanden kennt, der einen hat. Aber geht das eigentlich noch? Einen ganzen Pool voll Wasser inmitten des Klimawandels?
Als Jurist würde man sagen, es kommt drauf an, wie groß dieser Pool ist. Wenn der nicht so riesig ist, nicht ständig neu befüllt wird und man das Wasser auch entsprechend behandelt, ja, dann kann man natürlich einen Pool haben.
Sagt Turgut Pencerici, Geschäftsführer vom Deutschen Bund der verbandlichen Wasserwirtschaft. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie unsere Wasserwirtschaft im Klimawandel funktioniert und wie wir künftig mit Wasser umgehen sollten. Außerdem geht es um Wasserextreme beim indischen Monsun und um die Frage, ob auch Deutschland Gefahr läuft, mehr Wüstenflächen zu bekommen. Erstmal schauen wir aber auf eine aktuelle Entscheidung, die auch unser Wasser betrifft. Das Bundeskabinett hat vor wenigen Tagen beschlossen, die sogenannte Stoffstrombilanz zu kippen. Eine Verordnung, die Landwirte bislang verpflichtet hat, zu dokumentieren, wie viel Dünger sie auf die Äcker bringen. Uwe Jahn hat die Details.
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Reiner, CSU, bezeichnete die Aufhebung der Verordnung als einen großen Schritt für den Bürokratieabbau. Ab jetzt entfallen die Vorgaben aus der Stoffstrombilanzverordnung. Diese haben vorgesehen, dass landwirtschaftliche Betriebe genau darüber Buch führen mussten, welche Düngemittel sie in welchem Maße eingesetzt haben. Dass dieser Aufwand in Zukunft wegfallen kann, spart nach Angaben des Ministers für die betroffenen Betriebe Bürokratiekosten in Höhe von 18 Millionen Euro ein. Er kündigte eine Neuregelung an, die mit weniger Buchführung verbunden ist. Umweltverbände und Wasserversorger kritisierten den Schritt. Sie warnen vor einer höheren Nitratbelastung des Grundwassers.
Ein kontroverses Thema also, und auch meine Kollegin Alice Thiel Sonnen kommentiert, die Stoffstrombilanz abschaffen, das können wir uns eigentlich gar nicht leisten.
Seit Jahrzehnten kämpft Deutschland mit zu hohen Nitratwerten im Grundwasser. Der Grenzwert wird immer noch an rund einem Viertel der Messstellen überschritten. Hauptquelle: Gülle, Mist, Überdüngung aus der Landwirtschaft. Seit Jahrzehnten wird Deutschland von der EU regelmäßig abgemahnt, weil es EU-Vorgaben aus der Nitratrichtlinie nicht korrekt umsetzt, Düngeregelungen gegen EU-Recht verstoßen. Und das wird dann jetzt wohl erstmal munter so weitergehen, wenn die sogenannte Stoffstrombilanz einfach abgeschafft wird. Denn das war das zentrale Instrument, um überhaupt feststellen zu können, wo wird wie viel Dünger ausgebracht. Sie war also auch das entscheidende Kontrollinstrument. Berichtspflichten, das mögen Landwirte aber in der Regel überhaupt nicht. Im Moment kommt alles und jedes, was in der Landwirtschaft nervt, einengt oder lästig ist, mit dem Etikett zu viel Bürokratie auf die Streichliste. Also Schluss mit der Stoffstrombilanz. Der Bundesagrarminister verspricht stattdessen Regelungen, die funktionieren, statt zu frustrieren. Eine Frage der Perspektive. Denn funktioniert hat die Stoffstrombilanz. Laut Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist seit ihrer Einführung die Stickstoffmenge, die von landwirtschaftlichen Flächen in die Umwelt gelangt, um fast ein Drittel gesunken. Und frustriert wird künftig vielleicht ein viel größerer Teil der Gesellschaft sein, der den angeblichen Bürokratieabbau am Ende nämlich ausbaden muss. Die Frage ist, wo fängt Bürokratie an und wo hört Gewässerschutz auf? Zu viel Nitrat im Grundwasser heißt, das Trinkwasser muss aufbereitet werden, also höhere Kosten für Kommunen und für Verbraucher. Keine Berichtspflicht mehr, das heißt, die wirklichen Verursacher dieses Missstands können sich lässig wegducken, lassen sich nicht mal zur Verantwortung ziehen. Ist das wirklich nur unnötige Bürokratie für landwirtschaftliche Betriebe abgeschafft? Oder wird damit nicht Gewässerschutz, Trinkwasserschutz, Gesundheitsschutz für die Allgemeinheit gerade alles mit abgeschafft? Wasserwirtschaftsverbände, Städte und Gemeindebund und Umweltverbände haben schon warnend den Finger gehoben. So wird Kontrolle nicht funktionieren und die hohen Nitratwerte werden weiter ein Problem bleiben. Und dass das alles per Ministerverordnung geschieht, ohne Beteiligung von Bundestag und Bundesrat, das lässt zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe hellhörig werden. Sie kritisiert die Entscheidung auf verkürztem Weg als rechtswidrig. Und der Bundesagrarminister wird mit diesem sympathieheischenden Aufschlag bei dem Düngeproblem längst nicht aus dem Schneider sein, denn die EU wird sicher nicht locker lassen und weiter strengere Regelungen von Deutschland fordern. Alice Thielsonnen, Umweltredaktion.
Es ist Sommer. Wir haben in diesem Jahr bereits einige Trockenheitsrekorde geknackt. Eindrucksvoll zum Beispiel, seit 1931 war es nicht so trocken wie in diesem Jahr zwischen Februar und Mitte April. Ja, und auch jetzt gerade ist es zum Beispiel im Südwesten anhaltend heiß und viel Regen kommt auch nicht runter. In den letzten Jahren war es oft ähnlich. Und das sehen wir inzwischen auch am Grundwasser. Der BUND hat kürzlich eine Studie vorgestellt, in der untersucht wurde, wo in Deutschland überall sogenannter Grundwasserstress herrscht. Also wo mehr Wasser entnommen als neu gebildet wird. Ergebnis: In 201 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten nutzen wir zu viel Grundwasser. Janina Schreiber hat sich die Studienergebnisse für den Südwesten genauer angeschaut.
Der Auswertung nach haben mehr als 30 Landkreise und kreisfreie Städte im Südwesten Grundwasserstress. Verschärft wird das Problem der Studie nach durch die Folgen der Klimaerwärmung. Denn die Autoren unterscheiden zwischen strukturellem und akutem Grundwasserstress. Bei akutem Stress sinken die Grundwasserstände vor allem kurzfristig. Strukturell gestresst sind Gebiete, in denen dauerhaft über 20% mehr Grundwasser entnommen wird, als sich auf natürlichem Weg neu bildet. Hotspots im Südwesten sind laut BUND entlang der Rheinschiene zu finden. Im Landkreis Alzey-Worms, der Stadt Mainz oder im Rhein-Neckar-Kreis. Bundesweit ist die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte betroffen. Angesichts der Ergebnisse fordert der Umweltverband BUND, dass die nationale Wasserstrategie zeitnah umgesetzt werden soll. Dazu gehöre, weniger Wasser zu verbrauchen und die Nutzung zu priorisieren. Auch die Renaturierung von Flussauen, Mooren und Böden helfe, das Grundwasser zu schützen.
Wie brisant ist die Lage? Und wie kriegen wir einen guten Umgang mit Wasser hin? Darüber habe ich mit Turgut Pentarecci gesprochen. Er ist Geschäftsführer beim Deutschen Bund der Verbandlichen Wasserwirtschaft, in dem die öffentlichen Wasser- und Abwasserverbände aus ganz Deutschland organisiert sind.
Global, das Gespräch.
Herr Pentarecci, wie ist es denn nun? Kann ich mir mit gutem Gewissen einen Pool in den Garten stellen oder eher nicht?
Naja, als Jurist würde man sagen, es kommt drauf an, wie groß dieser Pool ist. Vom Grundsatz her ist es immer schöner, in freien Gewässern zu schwimmen und vom Grundsatz her ist es vielleicht auch gut, in Schwimmbäder zu gehen. Wenn der nicht so riesig ist, nicht ständig neu befüllt wird, sondern vielleicht am Jahresanfang oder zum Sommeranfang und man das Wasser auch entsprechend behandelt und möglichst nicht ständig austauscht, ja, dann kann man natürlich einen Pool haben.
Wie ist es denn aus Sicht der Wasserwirtschaft? Sorgt der Klimawandel dafür, dass bei uns das Wasser knapper wird?
Die Frage ist schwierig zu beantworten. Wenn man sich die letzten vielleicht 30 Jahre anschaut, dann hat es durchaus Rückgänge gegeben, auch bei den Niederschlagsereignissen. Die sind aber, man mag es gar nicht glauben, gar nicht so dramatisch, sondern es sind andere Dinge, die aus dem Klimawandel resultieren. Wir haben eine Erwärmung, die wir sehen. Und während dieser Erwärmung gibt es auch verstärkt, wir nennen das Dürre. Ja, diese Dürre gibt es nicht ständig und überall. Aber wenn man beispielsweise in den Osten Berlins guckt, also nach Brandenburg, in diesem Jahr aktuell auch in Niedersachsen, der BUND hat da ja einiges festgestellt, dann in der Tat gibt es die Situation, dass in einigen Bereichen die sogenannte Grundwasserneubildung, die sich über viele, viele Jahre hinzieht, geringer ist.
Sie haben gerade schon gesagt, es sind bislang vor allem punktuelle Probleme. Was sind das zum Beispiel für Regionen, wo es schnell eng wird?
Also es wird eher, mit aller Vorsicht, das muss man immer sagen, es wird eher da eng, wo das Wasser relativ schnell abfließt in die Fließgewässer. Das heißt, es hat dann nicht mehr so richtig die Chance, noch ins Grundwasser zu gelangen. Wenn Sie beispielsweise sich auch Berlin anschauen, in Berlin wird auch relativ viel Flusswasser und Ähnliches benutzt aus der Spree. Und wenn jetzt in Berlin es sehr warm ist und wenig regnet, dann findet da sowohl eine geringere Grundwasserneubildung statt, als auch das Problem, dass das Wasser relativ schnell dann weg ist. Und deshalb muss man es auch in der Landschaft halten.
Wasser halten, das funktioniert ja zum Beispiel durch die Renaturierung von Auen. Was können wir denn noch tun, um unsere Gewässer zu schützen?
Darauf achten, nicht zu viel Wasser den Gewässern zu entnehmen. Und man muss sich tatsächlich Gedanken darüber machen, dass wir ja in den meisten Gegenden, auch wenn es dieses Jahr ein bisschen anders war, im Winter deutlich mehr Niederschläge haben als im Sommer. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten zu überlegen, ob man das Wasser nicht speichert, in großen Speicherbecken, in vielleicht Tagebaurestlöchern und Ähnlichem, um es dann in Zeiten, in denen die Niederschläge geringer sind, in denen es auch wärmer wird, entsprechend nutzen zu können.
Und wir Verbraucher? Pools, haben Sie vorhin schon gesagt, kann man machen. Verzichten wäre fürs Wasser aber auch nicht schlecht. Was bringt denn noch viel beim Thema Wassersparen?
Vielleicht nicht ganz so lange duschen, mal ein bisschen weniger baden, eben den Garten nicht tagsüber gerade bewässern, wenn es besonders warm ist, den Rasen vielleicht auch mal braun werden lassen. Das ist nicht schlimm, der Rasen wächst sofort wieder, sobald es regnet, dann erholt er sich. Das heißt also, jeder Einzelne von uns sollte bewusst mit Wasser umgehen und es nicht verschwenden. Und dann kann man schon einen sehr vernünftigen Beitrag leisten.
Schauen wir noch mal ganz konkret auf den aktuellen Sommer. Wir haben dieses Jahr ja schon einige Trockenheitsrekorde geknackt. Wie kritisch ist die Situation in diesem Jahr?
Wenn es sich so weiterentwickelt, wie es im Moment aussieht, ja, dann hätten wir eine Entwicklung, die sich schon seit Jahresanfang zeigt, wie Sie es auch beschrieben haben, nämlich, dass wir deutlich geringere Niederschläge haben. Und wenn sich das so weiterentwickelt, dann wird natürlich insgesamt der Wasserbedarf aufgrund der Wärme größer, da aber weniger Wasser zur Verfügung ist, auch in den Fließgewässern, ist es dann auch so, dass natürlich die Landnutzer beispielsweise, also die Landwirtschaft, einen erhöhten Wasserbedarf haben, den sie dann möglicherweise so nicht mehr decken können. Und dann wird natürlich verstärkt geschaut, ob man auch das Grundwasser in Anspruch nimmt. Und das führt in der Tat dann zu, wir nennen das Nutzungskonflikten. Und diese Nutzungskonflikte müssen in der Regel vor Ort gelöst werden. Tatsächlich läuft es so, dass in der Praxis die Wasserbehörden, die Landräte in der Regel und Kreise sich dann drum kümmern und eventuell auch sogar Nutzungsverbote aussprechen. Das ist aber ein relativ scharfes Schwert. Und wenn wir uns jetzt angucken, was im Moment so an Verboten kommt, na ja, wenn man also sagt, tagsüber darf man nicht den Rasen gießen und nur wenn Temperaturen über 27 Grad sind, das macht gerade die Region Hannover so und dann in der Zeit, ich glaube von morgens um 10 bis nachmittags 17 Uhr, dann ist der Effekt nicht so ganz so groß, weil die Leute natürlich dann eben nach 17 Uhr wieder anfangen, ihren Garten zu bewässern.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht wirkungsvoller als bloße Verbote?
Transparenz schaffen, Umweltbildung anbieten. Das heißt, dass die Menschen wissen, Wasser ist ein kostbares Gut und dass sie sich dann auch entsprechend, auch wenn es mal wirklich Notsituationen geben sollte, entsprechend verhalten können. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, weil Verbote das letzte Mittel sind, aber wir setzen da sehr auf Einsicht und Verständnis.
Einschätzungen waren das von Turgut Pencereci vom Deutschen Bund der Verbandlichen Wasserwirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Ob nun Trockenheit oder ergiebiger Dauerregen, was bei uns oft eine Frage von Stunden oder Tagen ist, hat in anderen Teilen der Welt ganz andere zeitliche Dimensionen, nämlich dort, wo es den Monsun gibt. Der bringt zum Beispiel in Indien ganze Monate mit andauerndem Regen, doch er wird mit dem Klimawandel zunehmend unberechenbarer. Franziska Amler berichtet.
Der Monsun in Indien ist nicht nur ein Wetterphänomen, er ist Teil der Kultur, der Seele des Landes. Rimjim Giri Savan, leise fällt der Regen. Dieses Lied aus einem Bollywood-Film ist bis heute ein Klassiker, der die Freude und Sehnsucht nach Regen beschreibt. Rajinder, ein Elektriker aus Delhi, erzählt, was die ersten Tropfen für ihn bedeuten.
Wir freuen uns, wenn der erste Regen kommt. Die Luft wird frisch, die Pflanzen blühen. Und auf dem Land backen wir zur Feier des Tages spezielle Brote und trinken dazu eine Tasse Tee. Wenn der Regen ausbleibt, dann leiden wir.
Doch nicht immer bringt der Regen Abkühlung und Erleichterung. Wenn wie in den letzten Jahren zu viel Regen fällt, wird er für Millionen Menschen zur Gefahr. Fluten überschwemmen Felder, reißen Häuser mit sich und stürzen Familien in Not. Kishan Singh, ein junger Tagelöhner und Gemüsebauer aus einem Dorf in der Nähe von Delhi, steht vor einer einfachen Mauer mit teils abgeplatztem Putz. Seine Familie lebt in einer kleinen Hütte am Feldrand und regelmäßig im Wasser.
Unsere Häuser werden überflutet. Dann müssen wir unsere Habseligkeiten nehmen und zur höher gelegenen Straße bringen. Dort leben wir dann, bis das Wasser zurückgeht. Nach dem Regen gibt es mehr Mücken, manchmal auch Schlangen in den Hütten. Letztes Jahr stand das Wasser so hoch, dass Maschinen es abpumpen mussten.
Auch in Indiens Millionenstädten wird der Monsun zur Herausforderung. In Mumbai begann er dieses Jahr so früh wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung vor mehr als 20 Jahren. Die Stadtverwaltung rief die höchste Alarmstufe aus. Straßen standen unter Wasser, Menschen sollten ihre Häuser nicht verlassen. Gleichzeitig ist der Monsun existenziell für Indiens Landwirtschaft. Fast 70% des jährlichen Regens fallen zwischen Juni und September. Also in nur 4 Monaten, erklärt Chandra Bhushan vom Think Tank iForest in Neu-Delhi.
Monsoon is the water security for India. Without monsoon, the Indian subcontinent will be a desert.
Der Monsun sichert Indiens Wasserversorgung. Ohne ihn wäre der Subkontinent eine Wüste. Aber es regnet nur an rund 100 Tagen im Jahr. Das reicht aber, um Grundwasserspeicher und Stauseen zu füllen und die Ernten zu sichern.
To recharge our groundwater, to fill our reservoirs and to support some of the major agriculture season.
Kavadeep Singh, ein Bauer in einem Dorf bei Delhi, steht auf seinem Acker. Ein weinroter Turban sitzt fest auf seinem Kopf, der Bart reicht bis zur Brust. Gerade hat er eine gute Weizenernte eingefahren, jetzt bereitet er sich auf die Reissaison vor.
Der frühe Regen ist gut für den Reisanbau. Er hilft uns, die Felder vorzubereiten. Kommt der Monsun zu spät, müssen wir die Aussaat verschieben. Das bringt Probleme für den gesamten Anbau.
Indien zählt zu den größten Reisproduzenten der Welt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft. Bleibt der Monsun aus oder kommt zu spät, bedeutet das für viele ärmere Bauern, die keine Brunnen haben, weniger Ertrag, höhere Schulden und oft auch Hunger. In Kavadeeps Dorf betet man deswegen regelmäßig für Regen. Kommt der Monsun jedoch rechtzeitig, aber fällt in kurzer Zeit sehr viel Regen, wie in den letzten Jahren, bringt das auch Herausforderungen für die Bauern mit sich.
Ein später Monsun wird ihre Ernte verderben und ein früher Monsun wird es auch tun. Die Landwirtschaft ist einfach nicht mehr planbar. Deshalb improvisieren die Bauern.
Also passen Aussaat und Ernte flexibel an die wechselnden Wetterbedingungen an. Im nordwestlichen Bundesstaat Gujarat setzen Frauen in der Landwirtschaft auf das Bangru, also übersetzt Strohhalmsystem. Schmale Rohre leiten dabei das überschüssige Regenwasser tief in die Erde, wo es gespeichert wird. Dadurch können die Landwirte auch während Trockenperioden ihre Felder bewässern und Ernteausfälle vermeiden. Auch die Regierung hat erkannt, der Klimawandel ist real und investiert in resiliente Infrastruktur. Chandra Bhushan vom Think Tank iForest glaubt aber, es muss mehr passieren und fordert eine schnellere Umsetzung staatlicher Programme, mehr Investitionen und Frühwarnsysteme für klimabedingte Extremereignisse. In Chennai an der Ostküste soll demnächst rund um einen alten Stadtkanal ein innovatives Projekt entstehen, mit Flutflächen, Wasserspeichern und öffentlichen Grünanlagen. Der Plan, Wasser nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Chance zu begreifen. Denn der Monsun wird immer zu Indien gehören, das betont auch Bhushan.
Der
Monsun ist die Lebensader des indischen Subkontinents. Er ist Teil unserer Kultur, tief verwurzelt in unserem Charakter und unsere gesamte Wirtschaft hängt von ihm ab.
Our economy, everything is dependent on monsoon.
Vom Monsun und der Regenzeit geht's jetzt ans andere Ende der Skala. Wüste, also trockener, unfruchtbarer Boden. Immer mehr Flächen weltweit werden zu genau solchen Wüsten. Grund sind Extremwetterereignisse, Hitzewellen oder Dürren und vor allem wir Menschen tragen mit Überweidung, Abholzung oder falschen landwirtschaftlichen Praktiken zur Zunahme der Wüstenflächen bei. Forschende gehen davon aus, dass weltweit pro Sekunde 4 Fußballfelder an fruchtbarem Boden verloren gehen. Auf den ersten Blick ein Problem, das Regionen weit weg von uns betrifft, aber Wüstenbildung gibt es auch in Deutschland, berichtet Simon Schomecker.
So klang es noch bis 1992 fast jeden Tag in der Lieberoser Heide, rund 95 Kilometer südöstlich von Berlin. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich hier auf einem rund 500 Hektar großen Gelände ein Truppenübungsplatz der sowjetischen Streitkräfte.
Man muss sich dann da vorstellen, dass die dort über Jahrzehnte mit bis zu 50 Panzern nebeneinander, also Bataillonsstärke, Angriffe geübt haben.
Erklärt Andreas Meissner, Geschäftsführer der Wildnisstiftung Brandenburg. Das Gelände in der Lieberoser Heide ist heute als Lieberoser Wüste bekannt. Hier dominieren sandige Böden mit nur wenig bis gar keiner Vegetation. Den Anfang machte 1942 ein Waldbrand.
Das hat zur Folge natürlich gehabt, dass dieser eh schon geschädigte Bereich, wo der Boden stark in Mitleidenschaft gezogen war, nunmehr durch die Panzerübungen komplett erodiert ist. Da ist nichts übrig geblieben, außer Sand, der aus der Eiszeit stammt.
Die Lieberoser Wüste ist damit eine sekundäre Wüste, die durch menschliche Einwirkung entstanden ist. In Deutschland bildet sie bislang eine Ausnahme, aber dass ihr Zustand über 30 Jahre nach Abzug des Militärs fast unverändert ist, sei alarmierend, betont Mirja Stolt. Sie arbeitet für das Abkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung, kurz UNCCD.
In vielen dieser Regionen hat man auch so sandige Böden oder sehr kieshaltige Böden, wo das Wasser halt nicht gut gehalten wird und relativ schnell abfließt. Daher sprechen wir wahrscheinlich eher über Bodenerschöpfung als über Wüstenbildung, aber die ersten Warnsignale sind da. Also die Bodenfruchtbarkeit geht zurück, man hat immer mehr Humusverlust, man hat mehr Starkregen, das führt natürlich auch oft zu Bodenerosion.
Hinzu kommen die starken Hitzewellen vergangener Sommer. Durch sie haben Natur und damit auch Böden stark gelitten. Laut der Europäischen Umweltagentur sind derzeit 23% der EU-Fläche, also 40 Millionen Hektar, mäßig bis sogar sehr stark degradierungsgefährdet. Von funktionierenden Ökosystemen kann hier keine Rede mehr sein. Das betrifft vor allem große Teile Süd- und Südosteuropas. Aber auch nördlichere Gefilde, darunter Deutschland, werden auf Dauer nicht komplett verschont bleiben. Gründe dafür sind aber nicht nur Dürre und Hitze, sagt Mirja Stolt.
Wir gehen mittlerweile davon aus, dass insgesamt fast 70 Fußballfelder täglich in Deutschland durch Bebauung verloren geht. Also das sind natürlich alles Flächen, die nicht mehr für die Natur uns zur Verfügung stehen. Dazu kommen dann halt noch Gebiete, die abgeholzt werden, mögliche Überweidung oder halt nicht nachhaltige Landwirtschaft. Das kann zum Beispiel Monokulturen sein, das kann auch die intensive Nutzung von Düngemitteln sein.
Das international besetzte Team des UNCCD macht sich deshalb für nachhaltige Bodennutzung und einen achtsamen Umgang mit der Natur stark. Die Wildnisstiftung Brandenburg lässt in der Lieberoser Wüste die Natur einfach machen. Schließlich wählt sie die besten Spezialisten aus, sagt Andreas Meissner.
Das sind vor allem das Silbergras und bodendeckende Moose, wie das Frauenhaar-Haarspitzenmoos. Diese sind in der Lage, solche Extremstandorte zu besiedeln, dort auch dann zu überleben. Wir können von der Lieberoser Wüste lernen, was passiert denn unter extremen Klimaereignissen.
Also im Falle großer Hitze und ausbleibenden Regens. 95% unserer Nahrungsmittel stammen aus dem Boden oder sind für ihre Erzeugung von ihm abhängig. Das Team des UNCCD möchte deshalb weiter wissenschaftliche Erkenntnisse bündeln und darüber aufklären, dass sich ein nachhaltiger Umgang mit der Natur lohnt. Auch wenn es auf den ersten Blick oft nicht wirtschaftlich erscheint. Mirja Stolt rechnet vor.
Für jeden US-Dollar, den man investiert in gesündere Böden oder in die Restauration von Böden, hat man ungefähr 30 US-Dollar wirtschaftlichen Nutzen.
Ein Bericht von Simon Schomecker. Gut für unsere Böden sorgen lohnt sich also für Mensch, Umwelt und Wirtschaft. Das war global das Umweltmagazin für diese Woche. Mein Name ist Katja Jansen. Danke fürs Zuhören.